Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wie können Jobs in der Autoindustrie gesichert werden? Diese Frage stellt sich nicht nur die IG Metall vor der anstehenden Tarifrunde. Diese Frage stellt sich auch beim anstehenden sogenannten Autogipfel heute Abend im Kanzleramt. Denn vielfach gilt noch immer, Wohl und Wehe der deutschen Wirtschaft hängen an der Autoindustrie. Und deswegen werden wohl die üppigen staatlichen Zuschüsse für E-Autos und Hybride, die nicht zwingend auch elektrisch unterwegs sind, noch länger gezahlt. Was noch auf dem Tisch liegt vor dem Autogipfel, das schauen wir uns gleich an. Und im Saarland soll eine Batteriefabrik entstehen mit 2000 neuen Jobs. Was das für die Region bedeutet und wer dort investiert, auch das in Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Sina Fröndrich. Guten Abend. Alles bleibt erst einmal, wie es ist. Schulen offen, Kitas auch, Kontakte beschränkt. Ob Bund und Länder die Maßnahmen verschärfen, das könnte sich nächste Woche entscheiden. Beim Treffen gestern jedenfalls, da gab es noch keine Einigung auf weitere Einschränkungen. Auch für Gastronomie, Kultur und Hotels gibt es keinen Plan, wie es nach dem November weitergeht. Was schon steht, das sind die angekündigten Novemberhilfen für Unternehmen und Selbstständige. Die Überbrückungshilfe, die wird bis Juni gewährt und verlängert. Und es gibt eine Neustarthilfe für sogenannte Solo-Selbstständige. Über diese Neustarthilfe konnte ich sprechen mit der Kollegin Vivien Leue. Zunächst nochmal, was gibt es denn für Solo-Selbstständige?
Also jetzt neu soll es geben ab Januar beziehungsweise auch schon wirkend für Dezember 5.000 Euro. Die nennt sich Neustarthilfe, diese Hilfe, und soll tatsächlich den Solo-Selbstständigen ermöglichen, wieder gut in ihre eigentlichen Jobs zu kommen. Es bemisst sich nach einem Viertel des Vorjahresumsatzes. Wenn der unter 35.000 Euro lag, dann bekommt der Solo-Selbstständige auch entsprechend weniger als 5.000 Euro Neustarthilfe. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Verbands der Selbstständigen und Gründer in Deutschland gesprochen, Andreas Lutz, und er sagte dazu:
Der Bund macht das jetzt aber eben mit einem Betrag von 714 Euro. Das ist, nachdem man in manchen Branchen 9 Monate lang fast keine Einnahmen hatte, jetzt 714 Euro. Das ist einfach wahnsinnig wenig.
Also das klingt jetzt schon an, dass der Verband da nicht sonderlich zufrieden ist mit diesen Hilfen.
Ja, da lasse ich Andreas Lutz am besten gleich nochmal reden.
Wir Selbstständigen sind sehr enttäuscht, dass die Politik hier nicht einen Schritt weitergegangen ist. Sie hätte jetzt die Chance gehabt, die Situation zu befrieden.
Und vielleicht muss man für den Hintergrund wissen: Seit März können viele Solo-Selbstständige in vielen Branchen nicht mehr gut oder nicht mehr ausreichend und zum Teil auch gar nicht arbeiten. Das sind jetzt mindestens 8 Monate Einkommenseinbußen, manchmal auch Einkommensausfälle komplett. Und die Hilfen, die es bisher gab, die standen für Betriebsmittel, aber nicht für den Lebensunterhalt. Das heißt, Betriebsmittel haben Solo-Selbstständige häufig nicht, weil sie aus dem Homeoffice heraus arbeiten, und die haben halt, ihr Umsatz geht halt in den Lebensunterhalt rein. Dafür gab es aber von der Politik nur den Ausweg über Hartz IV. Aber wenn ein Solo-Selbstständiger in einer Familie wohnt, wo es andere Mitglieder gibt, die Geld verdienen, haben sie häufig auch kein Hartz IV bekommen. Und was das ganz konkret bedeutet, das hat mir der Veranstaltungstechniker Jörg Scharf erzählt.
Das bedeutet für uns, ich muss inzwischen wirklich überlegen, wie ich mir den Kühlschrank fülle. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig, das war nie ein Problem.
So sieht es aus bei Jörg Scharf.
Jetzt ließe sich ja einwenden, das ist unternehmerisches Risiko, das gehört dazu, und jeder kann sich ja auch selbst absichern.
Absolut, das sagten mir auch alle Solo-Selbstständigen, mit denen ich in den letzten Monaten geredet habe, und auch der Vertreter des Verbandes Andreas Lutz. Natürlich gibt es dieses Risiko, aber
dass man einen kompletten Wegfall sämtlicher Umsätze hat über einen Zeitraum von 8 Monaten, das kann niemand wirklich in seinem unternehmerischen Risiko einplanen.
Und das muss man vielleicht einfach sagen, wir sind in einer Pandemie, das war übrigens Videograf Marc Schürmann, wir sind in einer Pandemie, und das ist ein Risiko, für dass man sich auch nicht derart vorsorgen kann. Denn unternehmerisches Risiko bedeutet natürlich auch, dass vielleicht die Marktsituation sich verändert. Aber hier geht es ja tatsächlich um eine Art, so sagten mir es viele, Berufsverbot.
Schauen wir vielleicht nochmal an andere Länder. Wie ist es denn dort geregelt?
Also tatsächlich ist es in nicht nur anderen Ländern, sondern sogar anderen Bundesländern zum Teil besser geregelt. Da sagte mir Andreas Lutz vom Verband, in Baden-Württemberg gebe es seit April schon höhere Hilfen für Solo-Selbstständige, die sind gedeckelt auf 1.180 Euro im Monat. Aber es ist so eine Art, könnte man sagen, Kurzarbeitergeld. So etwas hatten sich Solo-Selbstständige jetzt in ganz Deutschland erhofft. Wenn man dann aber wirklich den Blick weitet auf die EU, gibt es zum Beispiel in Großbritannien für Solo-Selbstständige 80% des Vorjahreseinkommens, auch wieder gedeckelt auf etwa 2.500 Euro im Monat. Aber das ist dann ein wirkliches Gehalt, ein wirkliches Kurzarbeitergeld vielleicht, wenn man es denn so nennen möchte, das ein Leben weiter ermöglicht, ohne dass man in die Armut rutscht. Denn was man auch sagen muss, ist, dass viele Menschen eben von ihren Ersparnissen jetzt zuletzt gelebt haben. Und die sagen, die sind jetzt aufgebraucht. Was immer wieder zur Sprache kommt, ist, wir fühlen uns ein bisschen als Arbeiter zweiter Klasse, weil es für so viele Branchen, so viele Wirtschaftsbereiche Hilfen gibt, aber für uns Solo-Selbstständige eben bisher nichts. Und das, was es jetzt gibt, das ist eben einfach nicht genug.
Vivien Leue über die Neustarthilfe für sogenannte Solo-Selbstständige. Deren Verband geht die Unterstützung nicht weit genug, auch weil das Geld mit dem Umsatz der nächsten Monate verrechnet wird. Anscheinend gilt auch hier, nicht alles ist erfüllbar. So hat es Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute gesagt beim Wirtschaftsgipfel, den die Süddeutsche Zeitung organisiert hat. Und nicht nur Scholz war dort eingeladen, auch die Kanzlerin, die sich eher unzufrieden mit dem gestrigen Bund-Länder-Treffen gezeigt hat. Tanja Praschak berichtet.
Angela Merkel, die Ungeduldige. Ein Titel, den sich die Bundeskanzlerin am Tag danach selbst verleiht. Auf der Wirtschaftskonferenz mit der Süddeutschen Zeitung sorgt sie damit für einige Schmunzler.
Ich habe gesagt, ich werde weiter der ungeduldige Teil in dieser Sache sein. Hier ist jeder vor diesem Virus gleich. Und dieses Virus lässt sich nicht mit Gesetzen bekämpfen, sondern es führt uns zu etwas sehr Unmenschlichem. Distanz zu halten.
Distanz halten ist das Motto für jeden Einzelnen. Global gesehen findet es die Bundeskanzlerin allerdings wichtig, zusammenzurücken mit Handelsabkommen.
Ich weiß zugleich, dass die Versuchung groß ist, die Freiheit des Welthandels jetzt einseitig einzuschränken, um so den Wettbewerbsdruck auf die heimische Wirtschaft zu mindern. Aber ich bin überzeugt, das hätte Gegenreaktionen anderer Länder zur Folge. Und das wiederum hieße, in eine Gefahr, eine Abwärtsspirale hineinzukommen.
International zusammenzuarbeiten, das ist wohl die eine Herausforderung, um gut durch die nächsten Jahre zu kommen. Die andere könnten Investitionen sein, findet zumindest Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Wir müssen für künftiges Wachstum sorgen. Und deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass wir gleich Zukunftsinvestitionen mit auf den Weg bringen, damit sich unsere Wirtschaft gut entwickeln kann.
Vor allem will Scholz, dass die Bundesregierung mehr in erneuerbare Energien investiert.
Damit wir es schaffen, 2050 CO2-neutral zu wirtschaften. Alles das ist ja jetzt nicht weg, wenn wir über die gegenwärtige Krise diskutieren, sondern das muss ja erst recht besonders gut gelingen.
2021 werde noch einmal anspruchsvoll. Davon geht die Bundeskanzlerin aus.
Der Weg aus der Krise ist mühselig, aber es liegt zu einem großen Teil an uns und allen, wie wir auf diesem Weg vorankommen und wie gut es uns gelingt, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen und damit auch die Folgen für unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften zu mildern.
Bekommen wir die Pandemie in den Griff, erwartet die Bundeskanzlerin im nächsten Jahr sogar einen kräftigen Wachstumsschub für die Wirtschaft.
Tanja Praschak über eine zuversichtliche Kanzlerin. Die Autobranche ist unter Druck. Immer wieder berichten wir über Unternehmen, die Arbeitsplätze streichen. Doch es gibt auch neue Jobs. Tesla plant etwa für die Fabrik in Brandenburg 7000 Stellen. Und ein chinesischer Zulieferer hat heute eine Milliardeninvestition im Saarland angekündigt. Dort könnten 2000 neue Jobs entstehen. Wer dort künftig Batterien für E-Autos anfertigen will, dazu mehr von Tonja Koch aus Saarbrücken.
Im Saarland herrscht eitel Sonnenschein, nachdem sich das Land gegen die beiden noch verbliebenen potenziellen Alternativstandorte in Sachsen und Bayern durchgesetzt hat und heute einen Ansiedlungserfolg vermelden konnte. SPD-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.
Wir haben überzeugt, 2 Milliarden Invest hier bei uns im Saarland, 2000 Arbeitsplätze für 300.000 bis 500.000 E-Fahrzeuge. Das sind, glaube ich, die drei wesentlichen Zahlen auch des heutigen Tages, die das Projekt mit am besten umreißt.
Das Saarland sei sowohl geografisch als auch industriepolitisch gut vernetzt in Europa. Deshalb habe sich das noch junge Unternehmen einer Ausgründung eines chinesischen Geländewagenproduzenten letztendlich für diesen Standort entschieden, erläutert S-Volt-Europachef Kai-Uwe Wollenhaupt.
Für S-Volt zeichnet sich das Saarland anhand von 5 Kriterien aus. Verfügbarkeit hochqualifizierter Mitarbeiter, Angebot von nachhaltiger, grüner Energie, die zentrale Lage im Zentrum des europäischen Wirtschaftsraums, gepaart mit seiner hervorragenden Infrastruktur sowie das bestehende Umfeld von international agierenden und erfolgreichen Unternehmen mit der daraus resultierenden Innovationskraft.
Geplant sind 2 Fertigungsstätten, eine davon für Batteriezellen. Bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge sollen künftig damit bestückt werden. Die Fabrik wird auf der grünen Wiese errichtet und von einer Landesgesellschaft schlüsselfertig gebaut. Der 2. Standort entsteht auf einem nicht mehr genutzten Industriegelände. Dort sollen Speichertechnologien entwickelt werden, die über das Auto hinaus in der Industrie eingesetzt werden können. Besonders hervorgehoben wurde von Unternehmensseite, dass S-Volt im Hinblick auf technische Innovationen im Batteriebereich bereits vielversprechende Ergebnisse vorweisen könne, Kai-Uwe Wollenhaupt.
S-Volt ist der erste und einzige Batteriehersteller auf der Welt, der eine kobaltfreie Batterie im Produktportfolio hat, die sich zurzeit in Fahrzeugtests auf der Straße befindet und nächstes Jahr 2021 in Fahrzeugen zum Verkauf stehen wird.
Man stünde mit allen Automobilherstellern und Zulieferern in Kontakt, um Kooperationen in Gang zu bringen. Namen nannte S-Volt allerdings nicht. Aber man wisse, dass Ford nur 30 Kilometer entfernt sei. Der Start der Batterieproduktion ist bereits für Ende 2023 geplant. Das Saarland sieht sich als Industriestandort mit starker Automobil- und Stahlkomponente erneut einem Transformationsprozess gegenüber. Die Ansiedlungsentscheidung gilt daher als wegweisend, CDU-Ministerpräsident Tobias Hans.
Mit der Standortentscheidung von S-Volt kommen wir unserem Ziel, Exzellenzzentrum für die Mobilität der Zukunft zu werden, einen ganz maßgeblichen Schritt näher. Das ist ein sehr, sehr guter Tag für unser Land. Glück auf.
Ein sehr zufriedener Ministerpräsident im Saarland, Tonja Koch, berichtete. Auch in Berlin wird diese Nachricht sicherlich gerne gehört. Dort geht es am Abend erneut um die Autobranche bei einem weiteren Gipfel. Was sich schon andeutet, die E-Auto-Prämien, die wird wohl verlängert. Zurzeit werden die Zuschüsse ja aufgestockt bis Ende 2021 auf bis zu 9.000 Euro für ein rein batterieelektrisches Auto. Für Hybridfahrzeuge gibt es etwas weniger. Und diese Mittel, die könnten jetzt noch deutlich länger gewährt werden. Aber es geht nicht nur um Autos bei diesem Treffen, es geht auch um Lkw. Was auf dem Tisch liegt, weiß Theo Gers.
Den ganzen Tag über wurde hinter den Kulissen um die letzten Details noch gerungen. Die Grundausrichtung steht aber fest. Der kriselnden Autoindustrie wird unter die Arme gegriffen. Zunächst wird die Bundesregierung den Kauf von Elektroautos länger fördern als bisher geplant, und zwar bis Ende 2025. Eigentlich sollten die Prämien, die in diesem Sommer nochmals erhöht worden waren und den Absatz ankurbelten, Ende nächsten Jahres auslaufen. Nun fließen sie weiter, sollen aber ab 2022 schrittweise sinken, damit Autofahrer ihren Neuwagenkauf nicht auf die lange Bank schieben. Dabei werden rein elektrische Fahrzeuge auch weiterhin mit etwas höheren Beträgen gefördert als Autos mit Hybridantrieb. Um Kritik an der erneuten staatlichen Förderung einer deutschen Vorzeigebranche von vornherein zu begegnen, bewegt sich aber auch die Autoindustrie. Sie will ihre Investitionen in Zukunftstechnik bis 2025 verdoppeln, so Hildegard Müller, Präsidentin des Automobilverbandes VDA.
Die deutsche Automobilindustrie investiert in den nächsten Jahren rund 150 Milliarden Euro in Elektroautos und Hybride, in Batterietechnik und in die Digitalisierung. Damit bringen wir die Elektromobilität enorm voran. Wir brauchen dafür aber jetzt auch eine ausreichende Ladeinfrastruktur in Deutschland und in Europa. Und deshalb brauchen wir einen Ladegipfel mit allen Beteiligten, den Kommunen, der Energiewirtschaft, der Mineralölindustrie, um dieses konkret voranzubringen.
Aus Sicht der Autoindustrie hält der schleppende Ladesäulenausbau derzeit immer noch viele potenzielle Käufer eines E-Autos vom Kauf ab. Dabei ist die Zahl der Ladestellen deutschlandweit allein seit April um 5.700 auf 33.100 gestiegen. Doch wirtschaftlich ist ihr Betrieb nicht, heißt es aus der Energiewirtschaft. Dazu müssten in Deutschland schon jetzt 550.000 vollelektrische Autos fahren. Es sind dabei erst 240.000. Und die 200.000 Plug-in-Hybride helfen nicht viel weiter, weil bei ihnen nur ein kleiner Teil der Strecken elektrisch gefahren wird. Daran entzündet sich auch die Kritik etwa von Umweltverbänden. Der BUND etwa forderte, die Förderung von Hybridantrieben einzustellen. Soweit mag Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nicht gehen, aber auch er würde das Fördersystem anders gestalten.
Es ist zwar richtig, die Prämie zu verlängern für Elektroautos, aber es wäre einfach gerechter und sinnvoll, das in Form eines Bonus-Malus-Systems zu gestalten, in der Form, dass Leute, die große, teure Autos kaufen, die überproportional viel CO2 ausstoßen, entsprechend etwas mehr bezahlen und dieses Geld dafür eingesetzt wird, die Prämie für Null-Emissionsautos auszuzahlen.
So ein Umstieg wird im Lkw-Sektor noch länger auf sich warten lassen. Denn die Autoindustrie kann noch eine weitere Milliarde Euro für sich verbuchen, die den Kauf schadstoffärmerer Lkw ankurbeln soll. Gefördert werden mit je 500 Millionen Euro zum einen öffentliche Beschaffungen, also Lkw für Feuerwehren, das technische Hilfswerk oder die Müllabfuhr und Lkw-Käufe von privaten Unternehmen.
Bundesregierung und Autobranche sprechen erneut über weitere Hilfen. Theo Gers beobachtet das Treffen heute Abend und berichtet über die Ergebnisse dann hier im Deutschlandfunk. Jobs in der Autobranche, das sind meist gut bezahlte Jobs. Und deswegen wird auch immer wieder die Bedeutung für die Wirtschaft betont, obwohl in anderen Branchen viel mehr Menschen arbeiten. Für einige ist deswegen klar, diese Jobs müssen erhalten werden. So sieht es etwa, kaum überraschend, die IG Metall. Sie will in der anstehenden Tarifrunde dafür sorgen, dass möglichst viele Arbeitsplätze gesichert werden. Der IG Metall-Vorstand, der setzt dafür auf eine 4-Tage-Woche, die aber finanziell nicht zum Nachteil werden soll. Heute haben sich die regionalen Tarifkommissionen der Gewerkschaft abgestimmt. Ob sie dem Vorstand folgen, berichtet Katharina Thoms für das Bundesland Baden-Württemberg.
Die knapp 200 Delegierten der IG Metall haben den Forderungen zwar in großen Teilen virtuell zugestimmt.
Ich werde mich nie daran gewöhnen, in fast leere Räume zu sprechen.
Baden-Württembergs IG Metall-Bezirkschef Roman Zitzelsberger findet aber, jetzt kann es losgehen mit den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie.
Es gibt eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung dahingehend, dass wir auch unter den Corona-Bedingungen, auch unter den Pandemie-Bedingungen keinen Grund haben, nicht selbstbewusst in diese Tarifrunde reinzugehen.
Und, wo es geht, eine 4-Tage-Woche als Möglichkeit für Betriebe, die sich nicht so schnell von der Corona-Krise erholen, die vielleicht besonders mit dem Umbau der Autoindustrie zu kämpfen haben. Die Arbeitgeber haben gar kein Verständnis für solche Forderungen.
Da gibt es nichts zu verteilen, ehrlich gesagt. Und das bedeutet es, 4 Tage die Woche mit Teillohnausgleich, ist ein Weg in die völlig falsche Richtung.
Stefan Wolf, Vorsitzender der Metallarbeitgeber in Baden-Württemberg, Südwestmetall. In der schwierigen Umbruchssituation von Corona-Krise und Transformation im Automobilsektor sollten die Beschäftigten selbst einen Beitrag leisten, findet Wolf.
Wir sind ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit einem Durchschnittstarifeinkommen in Baden-Württemberg von 65.000 Euro im Jahr. Also da müssen wir ja gar nicht ran. Aber es gibt natürlich Pausenregelungen, es gibt nach wie vor Sonderzahlungen, es gibt alle möglichen Sondervergütungen, über die man nachdenken kann.
IG Metall-Bezirkschef Zitzelsberger sagt, die Arbeitnehmerseite hat schon genug beigetragen in den vergangenen Monaten.
Die Lasten der Krise im Jahr 2020 wurden von den Beschäftigten zu einem großen Teil getragen, durch Kurzarbeit, durch abgesenkte Arbeitszeiten. Viele Belegschaften wurden ausgedünnt. Das hat häufig auch zu einer entsprechenden Belastung geführt, das Thema Leistungsverdichtung, und das ist ja dann schon auch ein bisschen paradox, war heute mehrmals auch Thema.
Die Arbeitgeber rechnen auch nächstes Jahr mit großen Umsatzeinbußen wegen Corona. Nach der ersten Erholung im Herbst sieht die Gewerkschaft das anders. In Baden-Württemberg wurden teilweise schon wieder Überstunden gemacht. Zitzelsberger rechnet deshalb auch im kommenden Jahr mit so einer Entwicklung.
Nämlich, dass das Wirtschaftswachstum 2021 signifikant sein wird. Insofern halten wir das mehr als berechtigt, dass in einem Umfeld des Wachstums auch die Beschäftigten wieder daran partizipieren können.
Auch Auszubildende und duale Studierende sollen in einem neuen Tarifvertrag mehr Rechte und eine Übernahmegarantie bekommen. In einer Umfrage unter 200.000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit bekam aber eine andere Forderung die meiste Zustimmung. Der Wunsch nach Weiterbildung und Qualifizierung. Auf den Tisch kommt das alles ab Mitte Dezember. Dann beginnt die erste Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Und wenn es hakt, dann seien auch Streiks möglich, trotz Corona und frühestens ab März.
Katharina Thoms berichtete. Was bleibt nach der Insolvenz von Wirecard? Das fragen sich alle, die Aktien des Zahlungsdienstleisters gekauft hatten. Morgen lädt der Insolvenzverwalter ein und danach könnte es Klarheit geben, was noch zu verteilen ist. Und kurz vor der Gläubigerversammlung hat die spanische Großbank Santander erklärt, sie kauft das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers. Michael Watzke berichtet.
Gemütlich wird es nicht zugehen morgen früh im Münchner Löwenbräukeller, wenn sich 300 Wirecard-Geschädigte zur Gläubigerversammlung treffen. Nicht online, sondern in Person, so hat es das Amtsgericht München verfügt. Michael Jaffe, der Insolvenzverwalter von Wirecard, wird den Gläubigern im Löwenbräukeller verkünden, dass er das Kerngeschäft des pleitegegangenen Zahlungsdienstleisters verkaufen konnte. Für etwas mehr als 100 Millionen Euro übernimmt die spanische Großbank Santander auch einen Teil der Geschäfte der ehemaligen Wirecard-Bank sowie rund 500 Mitarbeiter des früheren DAX-Unternehmens am Standort Aschheim bei München. Die Wirecard-Bank selbst wird in enger Abstimmung mit der Bankenaufsichtsbehörde BaFin abgewickelt, teilt Insolvenzverwalter Jaffe mit. Er hatte lange versucht, auch die Bank zu verkaufen, aber hohe Altlasten durch zweifelhafte Kreditgeschäfte verhinderten das. Der prominente Pleitenplaner Jaffe konnte für Wirecard bisher rund 500 Millionen Euro erzielen. Möglicherweise kommen noch ein paar hundert Millionen dazu, aber die gesamte Verkaufssumme wird nicht annähernd die Schulden decken, die Wirecard bei seinen Hausbanken und Investoren hat. Sie belaufen sich auf 3,2 Milliarden Euro. Morgen, bei der Gläubigerversammlung im Löwenbräukeller, werden diese geprellten Geldgeber wie hungrige Löwen um die wenigen Reste streiten, die vom einst stolzen Bezahldienstleister Wirecard übrig geblieben sind. Zu den Gläubigern zählen deutsche Geldhäuser wie die Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, internationale Investoren wie die japanische Softbank und Aktionäre, darunter auch Kleinanleger, vorausgesetzt, sie haben rechtzeitig Schadenersatzansprüche angemeldet. Markus Braun wird nicht anwesend sein. Der langjährige Konzernchef sitzt, ebenso wie zwei weitere frühere Konzernmanager, in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Milliardenbetrugs, der Bilanzfälschung, der Manipulation des Börsenkurses und der Veruntreuung von Konzernvermögen ermittelt. Braun bestreitet die Vorwürfe. Als Hauptdrahtzieher gilt Brauns früherer Vorstandskollege Jan Marsalek, der untergetaucht ist.
Und von Wirecard zum Börsengeschehen heute, das beobachtet Jan Plate für uns. Wie entwickelt sich denn der Leitindex DAX heute?
Der DAX tut sich ein bisschen schwer, ähnlich wie jetzt am Nachmittag in den USA der Dow Jones. Daten zum amerikanischen Einzelhandel haben enttäuscht. Dazu bremsen den Dow Jones deutliche Verluste bei der Pharmaziekette Walgreens, denn Amazon macht in den USA mit dem neuen Versandangebot Amazon Pharmacy für verschreibungspflichtige Medikamente Druck. Von daher kommt der Dow Jones nicht in die Gänge und eben auch der DAX nicht. Der DAX notiert kaum verändert bei 13.188. 20 Punkten.
Schauen wir auf die Autowerte. Wir haben jetzt wieder einen Autogipfel im Kanzleramt heute Abend und es gibt Meldungen vom Autobauer Daimler über neue Pläne in China. Was hat Daimler denn vor?
Daimler hat ja den chinesischen Großaktionär und Partner Geely, mit dem es geplant, einen Benzin-Hybrid-Motor zu entwickeln. Die Fertigung in China soll dann Geely ab 2024 eben mit seinen kostengünstigen Strukturen übernehmen. Der Daimler-Betriebsrat, der zeigt sich da fassungslos. Die Aktien von Daimler, die steigen um etwas mehr als 1%, während Papiere von Volkswagen und BMW da den Daimler-Aktien hinterherhinken. Und auch der Blick auf den amerikanischen Elektroautobauer Tesla, der wird in den vielbeachteten US-Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Die Tesla-Aktien, die springen um rund 9% nach oben.
Die Lufthansa, die will nicht mehr kostenfrei verpflegen auf Europa flügen, aber es gibt noch andere Nachrichten.
Die Lufthansa startet am kommenden Dienstag an den Flughäfen Frankfurt und München die biometrische Gesichtserkennung von Passagieren. Dabei können sie sogar ihren Mund-Nasen-Schutz anbehalten. Dennoch allerdings geben Lufthansa-Aktien rund 1,5% nach. Die Stimmung in der Luftfahrtbranche bleibt einfach angeschlagen. Zum Beispiel auch der Billigflieger EasyJet ist zum ersten Mal in seiner Geschichte in die roten Zahlen gerutscht.
Schauen wir noch auf ThyssenKrupp, die kennen sich auch mit roten Zahlen aus. Da könnte eine Produktionsstätte in Duisburg geschlossen werden. Was ist da im Gespräch?
Es geht mal wieder um den angeschlagenen Stahlbereich. Das Duisburger Grobblechwerk mit rund 800 Beschäftigten steht vor dem Aus. Verkaufsgespräche mit verschiedenen Interessenten sind bisher ohne Ergebnis geblieben. Diesen Donnerstag soll ja dann die Bilanz 2019-2020 vorgestellt werden. Die Aktien von ThyssenKrupp heute mit einem Minus von 2,5%.
Dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und wie sich der Goldpreis entwickelt hat.
Zunächst der Währungsmarkt. Der Euro kann etwas steigen und legt zu auf 1,1868 $. Die deutschen Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0,56%. Der Goldpreis, der kann etwas zulegen. Da geht es um rund 2 Dollar nach oben im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.887 Dollar.
Und das waren Börseninformationen von Jan Plate. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.